Dann guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Und es ist mir mal wieder Freude wie Ehre, euch zu diesem spannenden Interview begrüßen zu dürfen. Und nicht nur euch. Ich habe nämlich auch heute wieder einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich Sophie Willert, eine passionierte Tanzpädagogin und leidenschaftliche Förderin des kreativen Kindertanzes, die im Ökodorf Siebenlinden lebt und arbeitet. Und Sophie hat eine beeindruckende Reise hinter sich, vom klassischen Ballett über Modern bis hin zum Jazzdance. Und sie hat sich nicht nur eine breite tänzerische Basis geschaffen, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für die Vermittlung und Weitergabe des Tanzes. Und in unserem Gespräch heute werden wir allerdings weniger über Sophies künstlerische Laufbahn sprechen, sondern eher tiefer in das Leben und die Kultur von dem Ökodorf Siebenlinden eintauchen. Wir werden erkunden, wie dieses Ökodorf ein Modell für zukunftsorientiertes Leben darstellt, in dem ökologische und soziale Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Also bleibt dran, denn das Gespräch könnte eure Sicht auf nachhaltiges Leben erweitern. Moin Sophie, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, für die Zeit.
Sehr gerne. In einer Welt, in der wir täglich von Nachrichten über Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit bombardiert werden, suchen ja immer mehr Menschen nach alternativen Lebensweisen, die sowohl nachhaltig als auch gemeinschaftlich sind. Und das Ökodorf Siebenlinden steht da als leuchtendes Beispiel dafür. Ich glaube, das erste Mal habe ich da vor 10 Jahren von gehört, als ich auf meinem Permakultur-Design-Kurs in Freiburg Joelle als Dozentin hatte. Das war ein richtig guter Permakultur-Design-Kurs. Da war Creme de la Creme von deutschen Permakultur-Designerinnen da. Aber ich habe dort gehört, dass es das Ökodorf jetzt von heute an schon, ich glaube, über 2 Jahrzehnte gibt. Und es hat mich sehr beeindruckt. Gleich zu Anfang wollen wir doch mal hören von dir, ob du glaubst, dass dieses Ökodorf traditionelle Lebensweisen in Frage stellt und was du glaubst, sind die größten Missverständnisse, die Menschen über das Leben in einem Ökodorf haben.
Oh, da steigst du ja gleich schon ganz schön steil ein.
Ja, dann haben wir das abgefrühstückt. Dann sind wir über den Berg, dann geht's bergab.
Okay. Also, das waren ja 2 Fragen. Das erste war, traditionelle Lebensweisen in Frage stellen. Habe ich das richtig erinnert jetzt? Ja. Naja, also das Ökodorf Siebenlinden, hier an diesem Fleck gibt es seit 1997. Die Bewegung gibt es schon viel länger. Und ja, natürlich ist und war der Ursprungsgedanke, traditionelle Lebensweisen in Frage zu stellen, zu modifizieren und in andere Bahnen zu lenken. Und ich würde behaupten, dass sich der Ökodorf-Gedanke über die Jahre auch verändert hat. Man muss natürlich sich vorstellen, 30 Jahre zurück ist es ein anderer Schnack gewesen, eine Gemeinschaft zu gründen in diesem Ausmaß in einer ländlichen Region, wo Veganismus, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit einfach noch keine fancy Begriffe waren, so wie sie jetzt in der Gesellschaft auch angekommen sind. Das heißt, die Tradition, die damals durchbrochen wurde, ist heute eine ganz andere. Also ich erlebe es jetzt schon als sehr salonfähig, sag ich mal, in einer Lebensgemeinschaft zu leben, mit Nachhaltigkeitsaspekt ist normaler geworden. Und das ist auch total gut. Also da wollten wir hin. Wir wollten damals ein Modellprojekt sein, haben dann natürlich im Gehen festgestellt, naja, 1:1 ist das nicht adaptierbar für die Gesellschaft. Wir sind schon unique auf unsere Weise, aber letztlich kann jeder Bausteine davon übernehmen. Als Beispiel, eine Komposttoilette könnte sich jeder installieren. Ich kann zu einem Ökostromanbieter wechseln. Ich kann bio und regional einkaufen. Na, das ist nicht so, dass man das Komplettpaket nur nehmen kann, um Nachhaltigkeit zu leben. Und ich meine, heutzutage wissen wir das, aber damals wussten das die Menschen vielleicht nicht so sehr. Und Naja, also wir wollten einfach Gesellschaft verändern. Und für uns war die Lösung, es muss von A bis Z ökologisch und nachhaltig sein, damit das sein kann. Und wir hatten ja auch so eine Mini-Nachbarschaft, nennt sich das, die das Experiment gewagt haben, mit nur 10% von dem bundesdeutschen Verbrauch, also Ressourcenverbrauch, auszukommen. Denn wer mal schon seinen ökologischen Fußabdruck ausgerechnet hat, weiß wohl, dass er sie über dem Soll lebt und dass unsere Erde nun mal nicht reicht. Der World Overshoot Day.
Ja, fast 2 bis 3 Mal so viel, ne? Overshoot Day war ja schon.
War jetzt schon,
oder?
War wieder ein Tag früher als letztes Jahr. Also der deutsche World Overshoot Day ist Anfang Mai. Das heißt, für die, die das noch nie gehört haben, unser Ressourcenverbrauch ist zu Ende. Also ab jetzt leben wir auf Pump sozusagen und das können wir nur, weil wir so leben, wie wir leben. Aber eigentlich, um nachhaltig zu leben, müssten wir natürlich bis zum 31.12. durchhalten. Tun wir aber nicht. Und das Ökodorf Siebenlinden lebt ein bisschen länger. Tatsächlich haben wir das mal ausgerechnet und wir schaffen es bis November, aber wir sind eben auch nicht 100% nachhaltig. Und das hat was damit zu tun, dass wir so sehr weit auf dem Land leben und dass unsere Achillesferse die Mobilität darstellt tatsächlich.
Ja, gibt auch natürlich Sachen in der Selbstversorgung, die kann man nur schwer selber herstellen, wie Salz zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach dann.
Das stimmt. Also solange wir noch nicht autark sind, was wir auch tatsächlich nicht so anstreben, wird das wahrscheinlich auch nicht so sein. Ich sehe gerade die Frage mit dem Biogas.
Kommen wir später auch nochmal drauf.
Ah ja, okay, dann.
Aber merkt ihr das gerne, Biogas ist spannend. Und begegnen dir noch Missverständnisse, wenn du Leuten erzählst, dass sie dann irgendwie an Kommune 1 denken oder...
Das ist aber schon sehr weit zurück zwischen Kommune 1 und Today. Weniger. Also tatsächlich, früher war mehr so das, habt ihr denn da auch Strom und warmes Wasser? Und dadurch, dass auch Menschen bei uns im Bauwagen leben, ist die Frage vielleicht ja auch berechtigt gewesen. Allerdings auch diese ganze Tiny House Bewegung ist ein Bauwagen, würde ich mal behaupten, Tiny House wesentlich ökologischer manchmal, als in irgendeinem Betonhaus zu wohnen, das schlecht gedämmt ist. Also mehr so über den Luxus. Also wenn wir das Thema Luxus auf den Tisch bringen wollen, was Luxus bedeutet für die Personen, das ist eine interessante Diskussion.
Luxus und Verzicht.
Genau, also meistens wird es mit Verzicht und du lebst dann ja sehr spartanisch, und das muss man ja schon mögen und so. Ich glaube, ich bin ja schon sehr lange hier, seit ich 19 Jahre bin. Und es mir begegnet, dass in der Ausbildung jemand zu mir sagte, naja, ich könnte ja so nicht leben, ich bin ja viel zu verwöhnt. Und das fand ich sehr interessant, weil ich gesagt habe, oh, ich bin auch total verwöhnt. Krass, würde ich gar nicht so sagen. Aber für mich definiert sich das anders. Also für mich ist der Luxus, den ich brauche, ein anderer. Ich brauche halt keine 2 Autos und kein eigenes Haus vielleicht. Für mich ist es Luxus, höchst ökologische Produkte zu haben, in einem sehr gesunden Umfeld zu leben, dass die Kinder hier frei rumspringen können, dass ich mit meinen Freundinnen arbeite und lebe, dass ich keine großen Wege zurücklegen muss, um zu meiner Arbeit zu kommen, dass wir ein sehr hohes Kommunikationslevel haben. Besonders kommt das natürlich zutage, wenn wir in Konfliktsituationen sind. Und ich einfach mich sehr frei fühle und ich keine 9-to-5-Hamsterrad-Geschichte habe. Ja, also da habe ich gemerkt, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Und was ist da, also das ist natürlich dann auch ein Missverständnis meiner Person gegenüber, dass man annimmt, ich bin automatisch sehr minimalistisch vielleicht oder eben nicht verwöhnt, aber wer definiert das wie, ne? Und
Ja, die Frage, was ist Luxus halt für einen, ne? Und was gehört da dazu zu einem ökologischen Leben? Haben die Leute, habe ich auch das Gefühl, oft eben die Gedanken von Verzicht oder Verbotskultur oder eben, wie du sagst, dieses Spartanische, was es aber gar nicht sein muss. Und Ertrag kann ja auch mannigfaltig sein. Das kann ja dann nicht nur monetärer Ertrag sein. Das ist kann auch viele Qualitäten haben. Oder multifunktionale Geschichten. Wie du auch sagst, eine kurze Wege, das ist eine unglaubliche Qualität, wenn man nicht jeden Tag im Stau steht, in der Rush-Hour, was das an Lebenszeit spart und Qualität bringt auch wieder. Von daher, das kann auch ein Luxus sein, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Oder, ja. Jetzt hast du schon ein paar Sachen erzählt, von dass du mit seit du 19 bist, dort bist. Erzähl dann noch mal ein bisschen mehr von dir persönlich. Ein bisschen was von deinen Überzeugungen hast du schon gesagt. Warum bist du immer noch da? Wie bist du da mit 19 hingekommen? Und ja, lass mal hören.
Also ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus Bayern. Und ich war vorher auch nie in Sachsen-Anhalt da, wo das Ökodorf Siebenlinden auch liegt. Und ich habe aber irgendwie in der Zeit zwischen 18 und 19 immer gedacht, irgendwie muss es doch zu mir kommen, was ich so machen will im Leben. Und es war dann irgendwie, hat sich das alles so um mich herum aussortiert. Und ich hatte das Gefühl, ich habe überhaupt gar nicht die Richtung und ich habe auch keine Mentorinnen, die mir eine Richtung geben. Für mich war das nicht so in der Schule, dass ich das Gefühl hatte, da werde ich so abgeholt oder von meinen Eltern. Und mein damaliger Freund hatte sich für Gemeinschaften interessiert und hat gesagt, hey, da ist so ein Festival in einer ziemlich großen Gemeinschaft im Ökodorf Siebenlinden. Hast du nicht Bock, da mal mitzukommen? Und ich war eh so in einem, ich will was anders machen im Leben. Ich will irgendwie raus, ich will was erleben, ich will ein Abenteuer. Ich glaube, damit bin ich einfach losgegangen, ohne große Erwartungen. Und trotzdem habe ich von meiner Familie schon so dieses Reformhaus, Naturkosmetik ist super, Heilpraktiker gehen wir und so weiter, mit in die Wiege gelegt bekommen. Insofern war ich da wahrscheinlich schon auch empfänglich und auf Sendung. Und als ich dann zu so einem Gemeinschaftsvernetzungsfestival hier war 2006, war ich, glaube ich, die Jüngste. Und es waren mehr Menschen, so Ü40, glaube ich, die schon mehr an dem Punkt waren, jetzt sind wir bereit, wir wollen Gemeinschaft gründen, wir haben die und die Ressourcen. Und ich hatte diese Basics ja gar nicht. Also ich war mehr so, keine Ahnung, was ich eigentlich will. Ich will irgendwas anders machen in der Gesellschaft. Aber wie, wo, was, keine Ahnung. Und dann gab es da so einen Slot Junge Leute Workshop. Und da bin ich dann einmal hingegangen und da waren dann die ganzen jungen Leute, die in dieser Gemeinschaft gelebt haben, die auch zum Teil noch immer hier leben, mit mir zusammen. Jetzt natürlich ein bisschen älter sind, ne? Aber in jedem Fall haben wir da so eine Runde gemacht und ich hab gemerkt, die haben bewegen ähnliche Themen wie ich. Wie kann es möglich sein, Gesellschaft anders zu gestalten? Wie können wir jungen Menschen dieses Wissen geben, was sie wirklich interessiert? Vielleicht fernab von dem staatlichen System, du musst ein Zertifikat für das und das haben, du musst so, damit du was bist. Und das hat mich sehr bewegt, dieses, dass man nur was lernt, wenn man irgendein Paper dafür hat. Und sonst ist man nix, so. Und das hat mich total abgeholt. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen entschieden, ich ziehe nach Siebenlinden und mache da ein freiwilliges ökologisches Jahr. Das bieten wir auch immer noch an. Also wir haben jetzt feiern jetzt dieses Jahr 30 Jahre Freiwilligenkultur. Also es gibt sehr viele ehemalige Freiwillige, die auch hier leben. Ich bin eine davon. Und das ist ganz nett, weil man hat als junger Mensch dann einen schnellen Approach und eine schnelle Annäherung in die Lebensgemeinschaft. Genau, und irgendwie hat es mich gepackt. Also es war kein Plan. Ich habe einfach, also und hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, bist du dann noch in Siebenlinden? Hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Aber ich prüfe das immer wieder für mich neu. Und schau mir meinen inneren Wertekatalog an und ich finde immer noch sehr, sehr viele Matches, das mich nicht dazu bewegt, Siebenlinden zu verlassen oder so ein System von Lebensgemeinschaft und Nachhaltigkeit, was für mich optimal mein ökologisches Bewusstsein mit meinem sozialen Wunsch vernetzt und für mich ist das optimal gegeben. Genau, also und dann habe ich natürlich noch ein paar
dann da gewohnt?
Ja, im Grunde schon. Also ich war dann noch mal in der Stadt und habe eine Ausbildung begonnen als Physiotherapeutin. Also ich wollte immer schon irgendwas mit Körper machen und vielleicht auch mit Heilung und habe aber dann gemerkt, ich bin halt nach Wolfsburg gezogen. Das ist hier die nächstgrößere Stadt, VW-Stadt.
VW!
Genau. genau, das ist natürlich auch sehr interessant, dass diese große Automobilstadt hier bei uns um die Ecke ist sozusagen. Um die Ecke heißt für uns 60 Kilometer weg, das ist um die Ecke für uns. Ne? Wir sind wirklich JWD hier. Und für mich war das ein ganz krasser Rückschritt innerlich. Also nicht vom Inhalt her, aber wie gesagt, mit 19, 20 war mein Feeling eher, ich will sozial gut eingebettet sein und aufgefangen sein. Und das, ich hatte das Gefühl, ich mache wieder einen Rückschritt. Weil ich habe hier so gesaugt und so viele neue Themen entwickelt und viele junge Leute getroffen, die politisch aktiv sind und waren und was bewegen wollten, auf Demonstrationen gegangen sind und so. Also wir haben einfach versucht, wir haben das Lebensschule genannt. Also wie können junge Menschen in Gemeinschaften genau das Wissen erlangen, was sie brauchen, um gut gesellschaftsfähig zu gehen? Und wir haben das halt als Titel Lebensschule benannt und dann bin ich da, aber weil ich ja musste, ich muss ja eine Ausbildung machen, ich brauche einen Zettel, sonst bin ich ja nichts in dieser Gesellschaft, weggegangen aus Siebenlinden, aber eigentlich wollte ich da bleiben. Und heute würde ich sagen, es war natürlich ein wichtiger Move für mich, aber eigentlich hätte ich mutiger sein dürfen, weil ich habe meinen Weg ja gefunden. Ich habe das abgebrochen, nicht weil der Inhalt der Ausbildung für mich nicht gut war, sondern weil ich tatsächlich mit dem Setting nicht klargekommen bin. Also ich habe gemerkt, ich brauche Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich wirklich inspirierende Gespräche führen kann. Und wenn ich anfangen muss, jemandem zu erklären, warum vielleicht Recyclingpapier jetzt doch eine ganz gute Idee ist, da habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich bin aber auch in der Autostadt Bus gefahren, ne? Also da hat ja auch jeder ein Auto bekommen mit 18. Das war natürlich auch ganz merkwürdig. Anyway, auf jeden Fall bin ich wieder zurück nach Siebenlinden und dann bin ich mehr wieder zu diesem Tanzen gekommen und ich glaube nicht, dass das ohne Siebenlinden möglich gewesen wäre, weil ich hier genug Empowerment bekommen habe. Sophie, warum machst du eigentlich nichts mit Tanzen? Ey, das ist doch voll dein Ding. Ja, kann ich. Und Siebenlinden hat mir wirklich eine niedrigschwellige Plattform gegeben, das auszuprobieren. Also wir teilen ja ganz viel. Das ist ja auch ein Wert von Gemeinschaft. Nicht nur das Soziale, sondern auch materielles Teilen. Hier sind Räume verfügbar. Ne? Ich kann einfach sagen, yo, ich buche den Raum, ich mache ein Announcement, tanzen mit Sophie um 15 Uhr. Und wer kommt, kommt. Und wenn niemand kommt, auch okay. Aber so habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, ein Feedback zu bekommen und das hätte ich in der Stadt mich nicht getraut und wahrscheinlich hätte ich auch versagt, weil dann musst du Miete zahlen, dann weißt du nicht, kommt da jemand, ist die Werbung korrekt und so bin ich dann zu meinem Tanzen gekommen und habe dann eine Tanzpädagogik-Ausbildung begonnen in Braunschweig und ich bin da aber jeden Tag hingefahren, weil ich dachte, diesmal mache ich das anders, ich habe Bock auf dieses soziale Umfeld in Siebenlinden, ich brauche das als meine Base. Und ich habe trotzdem Bock auf Start und auf Ausbildung. Und für mich hat sich das damals so angefühlt, als könnte ich alles haben. Und ich dachte mir, ob ich jetzt in Berlin von A nach B tuddle 2 Stunden oder durch die Pampa hier, ist mir jetzt egal. Und das war gut.
Und seitdem machst du das, quasi Tanzkurse in Siebenlinden geben und davon dann leben?
Ja, also genau, ich bin seit 2010 sozusagen da fertig geworden und seitdem bin ich freiberuflich unter anderem und arbeite aber auch viel in der Region. Also das ist schon so mein Ding, auch hier Brücken in die Region zu schlagen. Das finde ich spannend, mit in so einer sehr ländlichen Gegend auch Kontakt mit den Einheimischen, sage ich jetzt mal, zu bekommen, weil das ist, Leute, die mit Nachhaltigkeit was zu tun haben, die kommen ohnehin irgendwie irgendwann mal auf uns vielleicht. Aber unsere direkten NachbarInnen haben vielleicht gar nicht diesen Approach und sehen da vielleicht gar nicht den Sinn Und dann finde ich es spannend, wenn es dann so einen Turn gibt und Leute sagen, wow, ach cool, ah, Ökodorf ist eigentlich doch eine ganz coole Sache.
Hey, gerade wenn man der bunte Hund in der Region ist, dann ist es umso wichtiger, von sich aus auf die Leute zuzugehen. Ansonsten hat man es schwierig. Ihr seid ja dann auf jeden Fall schon einzigartig da in der Region. Und wenn ihr nicht aktiv auf die Leute zugeht, dann die werden es nicht tun wahrscheinlich. Und es passiert auch schnell bei so Gemeinschaften oder Ökodörfern, dass es so zu einer Parallelgesellschaft werden kann. Und das ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Es ist schon wichtig, ins Außen zu gehen und eben diese Gespräche zu führen mit den Leuten, warum Recycling vielleicht wichtig sein kann. Also sich da ganz abzuschotten und das nicht zu tun, tut dem eigentlichen Sinn, warum man so lebt, ja auch keinen. Also eher einen Bärendienst, wenn man sich abschottet, oder?
Ja, also das ist auch nicht unsere Intention gewesen. Also wir haben, was weiß ich, unsere Biobäckerei, die beliefert uns schon seit Anbeginn und uns sind so Kontakte in die Region super wichtig. Leute von uns sind in der Freiwilligen Feuerwehr, arbeiten als Sozialpädagoginnen oder LehrerInnen oder Ärztinnen außerhalb. Und das fühlt sich schön nachbarschaftlich an. Und auch modellhaft, weil das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen ja ein Vorbild für die Gesellschaft sein, dass man sagt, okay, dörflich kann auch anders gehen. Mit Spaß und einem kleinen Fußabdruck, kleinen ökologischen Fußabdruck, das ist ja eigentlich, wollen wir ja eigentlich alle. Wir wollen Spaß am Leben haben und gleichzeitig wenig Ressourcen verbrauchen und gut auch für unsere Kinder eine gute Welt hinterlassen. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass wir das alle wollen. Wie dann die Umsetzung ist, okay. Aber ich denke, das kann man als Ziel für alle runterbrechen.
Zumindest alle, die davon betroffen sind, die auch Kinder haben, denen sie eine Welt hinterlassen wollen. Gibt natürlich auch Hedonistinnen und Egoisten. Die können es auch anders sehen. Gut, es ist dann halt so. Zum Glück ist die Menschheit, die Kinder hat, in der Mehrzahl. Und da haben wir hoffentlich die kritische Masse. Lass uns mal auf Permakultur zu sprechen kommen. Das ist ja nicht nur ein landwirtschaftliches Konzept, sondern auch eine Philosophie, in der die Nachhaltigkeit und die Schaffung von Kreisläufen eine große Rolle spielt. Und Siebenlinden hat da ja auch ordentlich Praxis drin. Wie wird Permakultur bei euch im Ökosystem praktiziert und welche Auswirkungen hat das auf euer tägliches Leben und vielleicht auch die Selbstversorgung in eurer Gemeinschaft?
Ja, also Permakultur ist ja ein sehr weites Feld. Es bezieht sich ja nicht nur auf Landwirtschaft. Ne? Es gibt ja auch die soziale Permakultur, was ich auch ein sehr spannendes Feld finde.
Die Ilona wohnt bei euch auch, ne? Dieses Dragon Dreaming Playbook.
Nee, Ilona wohnt nicht. Oder? Nee, also Joelle wohnt bei uns. Ne? Von Joelle hast du ja schon erzählt. Und Ilona, die Dragon Dreaming Facilitatorin, wohnt nicht bei uns, aber gibt halt regelmäßig Seminare. Genau. Also ich meine, wir haben immer wieder unsere Permakultur-Design-Prozesse. Also es ist sehr geprägt von dieser Multifunktionalität in Siebenlinden. Das kann man sehr viel finden. Natürlich vor allen Dingen in den Gärten. Und aber auch was so das Design unseres Dorfplatzes zum Beispiel anbetrifft. Na, also da in jeder kleineren Gruppe, wenn es so um Bauplanung geht, legen wir das schon auch zugrunde und machen auch mal zu Beginn ein Dragon Dreaming Traumkreis. Das haben wir jetzt ganz konkret im größeren Stil bei unserem Strotel. Das ist unser Strohballenhotel, sage ich jetzt mal, gemacht. Und da haben wir erstmal mit so einem Dragon Dreaming Traumkreis begonnen. Und wer nicht weiß, was das ist, Dragon Dreaming ist so eine Methode, um durch vier Phasen zu gehen, wo man vom Träumen ins konkrete Planen zum Feiern sozusagen übergeht. Also Dragon Dreaming sagt auch, man muss auch das feiern. Und dann fängt es aber auch wieder von vorne an, dieser Zyklus. Das machen wir nämlich oft nicht, dass wir das Feiern auslassen und dann schon wieder sofort ins Dack, Dack, Dack kommen. Und das gefällt mir am Dragon Dreaming so gut, dass so dieses Yes, we got it auch haben. Und wir haben losgegangen von diesem Dragon Dreaming Prozess, dann angefangen, dieses Haus zu designen.
Habt ihr auch mit der Mustersprache von Christopher Alexander wahrscheinlich auch gearbeitet, viel, oder?
Ja, also wir haben ja die Leute hier bei uns, also die Julia, die mit Ilona, die also die das Playbook auch geschrieben hat, die lebt ja auch bei uns und wir lassen uns dann natürlich von unseren Profis begleiten. Also das ist auch irgendwie witzig, dass wir relativ viele Koryphäen auf verschiedenen Gebieten hier in Siebenlinden haben und das anzapfen können, natürlich das Wissen. Und jetzt zum Beispiel Dorfplatzgestaltung, da sind wir dann abgegangen und haben das mit Sägespänen, haben wir die Wege zum Beispiel gecheckert. Wer geht denn welche Wege und wer braucht denn welche Wege? Wer hat in welchen Radius? Wer ist in welcher Zone eigentlich unterwegs? Wie sieht's durch die Brille des Gastes aus? Des Bewohnenden, der Kinder? Was braucht der? Was braucht der? Das finde ich sind sehr spannende Annäherungen und da helfen die Permakulturmethoden, finde ich, also helfen sie total, um das nochmal zu vergegenwärtigen, was, ja, durch welche Brille gucke ich denn eigentlich und welches Bedürfnis wird da eigentlich abgebildet. Und wenn ich jetzt eine Hecke pflanze als Beispiel, dann erfüllt die ja total viele Sachen. Sie ist ein Sichtschutz, ein Windschutz, Futter für die Vögel und, ne? Also, und das gefällt mir an Permakultur sehr. Und da haben wir auch einiges. Wir haben einen Waldgarten und wie gesagt, unser Großgarten ist da zum Teil so designt worden. Der junge Leuteplatz, wo die Freiwilligen leben, ist so designt worden. Und also für uns ist das sehr im Alltag schon drin. Deswegen ist es manchmal sehr schwierig für mich, das so ganz klar abzugrenzen, weil wir hier dauernd gewaltfreie Kommunikation machen, tiefenökologische Übungen, Permakultur und so ein Kram. Also das ist halt sehr sehr verankert in unserem Alltag.
Das ist auch gut so. Hat alles gute Aspekte und gute Werkzeuge, die einem helfen können. Und waren da diese ganzen Sachen, glaube ich, sind auch eigentlich, wenn wir jetzt zurückgehen, irgendwie auf, weiß ich nicht, vielleicht indigenere Kulturen, da ist das auch eigentlich alles natürlich gewesen. Dann ist das irgendwie vergraben worden, vergessen worden und jetzt poppt das überall so wieder auf als andere Begriffe. Dann nennt man das Permakultur, Tiefenökologie, Wildnispädagogik und so weiter. Aber es ist ja eigentlich wie eine Brennnessel, die jetzt einen neuen Strunk bildet, aber als Wurzel ist das quasi alles eine Wurzel, eine Suppe. Es hängt alles zusammen. Und da, das ist auch cool, da wieder hinzukommen, dass das einfach völlig natürlich ist, dass man diese Werkzeuge schon von am besten Kindesbein ins Leben integriert. Ich glaube, es hilft richtig, richtig viel. Es einfach natürlich mitwachsen zu lassen. Ich habe eine kleine Quizfrage für alle, die zuschauen, sich das später anschauen oder anhören. Wenn ihr die Antwort kennt, schreibt sie in die Kommentare und ihr könnt von mir einen kleinen Online-Kurs gewinnen. Der heißt Freifahrt Selfcare. Selfcare ist auch ziemlich wichtig heutzutage. Die Frage ist, wie nennt man die gemeinschaftliche Form der Landwirtschaft, die zum Beispiel im Ökodorf oder Ökodörfern praktiziert wird und die Selbstversorgung unterstützt? Gibt es in Ökodörfern, gibt es aber auch in Regionen, Städten. Während Corona ist das ziemlich auch gehypt worden, aufgepoppt, ganz viele von diesen. Ich wiederhole nochmal die Frage, wie nennt man die gemeinschaftliche Form der Landwirtschaft? Kennst du die Antwort? Ja, ne?
Ich?
Ja.
Ich denke schon.
Kannst du dir denken, oder? Ja,
ne? aber das wollen wir jetzt erstmal schauen, wie die Resonanz
ist. Wenn du siehst, dass es jemand in die Kommentare schreibt, ich habe da so einen Löffel davor. Ich sehe aber eine Frage. Permakultur auch in der Stadt denkbar? Ja, klar, urbane Permakultur, vertikales Gärtnern ist möglich. Und ein Waldgarten muss nicht nur, also klingt natürlich nach viel Hektar, aber ein Waldgarten folgt bestimmten Prinzipien des Anpflanzens, nämlich des Stapelns und den Nutzen von verschiedenen Ebenen. Das kann man auch auf dem Balkon umsetzen, in einem Pflanzkübel, um sich dem zu widmen. Oder andere Prinzipien der Permakultur. Ein Wurmkompost passt zum Beispiel auch in fast jede Wohnung rein und da könnt ihr eure Erde für eure Pflanzen selber rausziehen. Das sind ganz niedliche Haustiere. Kann man auch kuscheln mit und streicheln. Nee. Machst du selber was im Garten? Also hast du auch so Gartenschichten für dich oder sowas?
Nee, ich bin nicht so, nee. Also bei mir ist, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, ich Ich bin Tanzpädagogin, ich mache so Kunst, Kultur, bin mehr so Feste und Rituale, dann also Rituale im Sinne von, wo Gemeinschaft zusammenkommt, das finde ich interessant.
Also doch feiern.
Feiern, ich finde Feiern super wichtig, also Feiern ist für mich auch nicht dieses, also es wird so ein bisschen als, oh, Feiern und Party und so, aber es gehört voll dazu, weil Gemeinschaft und Essen, gemeinsames Essen ist so wichtig, da passiert Gemeinschaft, ja. Da ist Gemeinschaft, passiert ganz natürlich, ohne dass man es konstruieren muss. Das hat man im Kleinen in der Familie ja auch, wenn man daran zurückdenkt, warum, wenn man sich im großen Familienkreis trifft, wie auch immer die Familie aussieht, ob Herkunftsfamilie Ostern, oder nicht.
Ostern, Weihnachten, alle möglichen Wurst. Feiertage,
da gibt es
immer was Dickes zu essen.
ja, also ich habe einfach keinen besonders grünen Daumen. Also als Freiwillige habe ich schon im Garten gearbeitet, aber ich habe da nicht so einen Zugang.
Ist das ein negativer Glaubenssatz?
Also ich sag mal so, ich habe dafür einfach nicht so ein Talent, Geduld vielleicht auch nicht. Also ich bin ein sehr hibbeliger Typ und Garten wäre zwar vielleicht für mich gut, um runterzukommen, aber ist einfach nicht mein Vibe. Ich weiß nicht. Also ich find's total schön, wenn es andere tun, aber für mich sind es andere Dinge, die ich hier reinschenken möchte, die deswegen nicht weniger wertvoll sind, aber die Romantik, dass alle in einem Ökodorf im Garten arbeiten, die gibt's natürlich. Aber das...
Muss ja nicht sein.
Nee, muss nicht sein. Also so diese ganzen Basisarbeiten sind ja super wichtig in Gemeinschaft. Und was sind die? Was ist der Dienst, den ich reinschenken wollen würde? Was liegt mir? Wo sehe ich meine Strahlkraft, meine Stärken auch? Und das finde ich interessant und das... Das finde ich schön, dass wir die Möglichkeiten hier haben, weil du kannst hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte in der Küche arbeiten, obwohl ich kein Gelernter, also ich habe nie in der Küche gearbeitet vielleicht, aber ich dürfte es. Das fand ich, also um vielleicht noch den Bogen zu meinem jüngeren Ich zu spannen, das fand ich hier halt so geil, weil ich dachte, boah geil, ich kann mich hier ausprobieren und ich werde einfach gesehen mit meinen Fähigkeiten als Sophie und gar nicht mal so, ah ja, sag mal, was hast du alles gelernt? Ah ja, nix? Ah gut, ah, Also auch jetzt.
Was machen wir jetzt mit dir?
Also rein gesellschaftlich gesehen, weiß ich nicht, war das für meine Family schon auch, sie zieht jetzt nach Siebenlinden in einen Bauwagen, was ist das? Jetzt macht sie auch noch Tanzen, eieiei. Eieiei,
die kriegen ja bestimmt Angst,
was macht
dass du in
der
Sekte
da eigentlich
gelandet bist.
Und das ist gar nicht so leicht in dieser Normalgesellschaft, sage ich jetzt mal. Damit zu behaupten, sage ich jetzt mal, so einen unkonventionellen Weg zu gehen. Und heute ist es sicherlich leichter, aber damals war es schon für mich nicht ganz so easy, weil mein Bruder zum Beispiel ist einen ganz anderen Weg gegangen und den einfacheren vielleicht, ne?
Wird sich rausstellen.
Also ich bewerte das jetzt auch nicht, aber so, ich sag jetzt mal deswegen in Anführungszeichen, es ist auch immer die Frage der Perspektive letztlich, ne? Und was macht dich glücklich? Was ist dein, ja, was treibt dich an? Und mich treibt was anderes an. Und deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Und deswegen bin ich auch in so einem Projekt gelandet, das mich da abholt und mit meinen Fähigkeiten sieht. Und das finde ich toll.
Ja, klar, wenn man die Möglichkeiten hat, überall sich Wissen aufzusaugen, ob das jetzt eine Bäckerei ist, ob das eine Schreinerei ist, ob das im Garten ist, ob das im Tanzstudio ist und alles steht dir offen und du kannst quasi, ja, das Leben ist ja Lernen, ne? Das hört ja nicht in der Schule auf und wir sind Wesen, die am meisten in unserer Kraft sind, wenn wir unserer Faszination folgen und lernen können, was uns begeistert und nicht halt irgendwie jeden Tag das Gleiche machen. Ich meine, es gibt Leute, die lieben das und brauchen die Struktur, auch nicht verkehrt, aber die Möglichkeit zu haben, sich da weiterbilden zu können, das ganze, die ganze Zeit und aufzusaugen, um erstmal das eigene zu finden, wohin es denn da gehen soll und die eigene Nische zu finden, wie man auch ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sein kann. Ja, das ist cool, wenn da das ganze Dorf einem offen steht, vor allem als junger Mensch, wo alles angeboten werden kann. Und zum Dragon Dreaming, da ist es ja auch, es heißt ja Dragon Dreaming, weil es einen einlädt, mit seinem eigenen Drachen zu tanzen, was man machen kann oder nicht. Und es gibt eben auch Leute, die Sachen besser können als man selber. Und da ist es einfach wichtig, diese Qualitäten bei der anderen Person wertzuschätzen, statt sie zu beneiden und eher kooperativ zusammenzuarbeiten, als ständig in Konkurrenz zu stehen. Und diese Perspektive oder dieses Mindset dazu integrieren mit. Aber gleichzeitig natürlich eingeladen zu sein, die eigenen Drachen wahrzunehmen und auch mal über den eigenen Schatten drüber zu hüpfen, um sich denen zu stellen, um auch wachsen zu können. Aber ohne Druck. Das ist auch ganz wichtig. Immer schön feiern dabei auch. Lass uns mal auf die erneuerbaren Energien und nachhaltigen Bautechniken von euch eingehen. Biogas wurde vorhin gesagt, aber ihr habt bestimmt auch noch reichlich anderes am Start. Hast du da Lust, ein bisschen was zu erzählen zu?
Ja, also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben. Und das hat natürlich auch was mit unserer Strom-, Wärme-, Versorgung zu tun. Also erstmal vielleicht so zum Heizen, wie wir das hier regeln. Also wir haben relativ viel Fläche. Wir haben ja über 100 Hektar Gelände hier und davon ist sehr viel Waldfläche. Und unser Waldteam sorgt dafür, dass wir die Kiefernmonokultur abbauen und Mischwald kreieren. Und das Holz, was wir aus dem Wald holen, das benutzen wir zum Heizen. Also die Bauwegen und die Wohnhäuser. Wir haben ja Strohballen-Lehm-Wohnhäuser hier in Siebenlinden.
Die ja schon mal gut gedämmt sind.
Die sind sehr gut gedämmt. Also wir haben eine sehr hohe Dichte an Strohballenhäusern hier, was jetzt so Deutschland betrifft, und arbeiten halt sehr eng mit dem Fachverband für Strohballenbau zusammen und haben
du
halt sehr
auch
viele.
Die ersten, die zweistöckig Strohballen bauen durften.
Ja,
ne?
Das
oder?
Stimmt.
In Deutschland, ja.
Ja, genau. Also wir haben sehr viele Modelle jetzt hier schon ausprobiert, weil wir das halt schon so lange machen. Und genau, also die Dämmwerte von den Häusern sind natürlich exzellent und sie sind im Grunde sind es kompostierbare Häuser, was ich auch immer irgendwie witzig finde, weil, also wenn jetzt nicht diese ganze Elektrik da auch verbaut wäre und einfach nur Holzständerwerk, Lehm und Stroh, ist halt,
ja,
ist halt im Grunde.
Nicht ausziehen und nach 300
Jahren, nach 100
Jahren
fällt das Haus zusammen, so ungefähr. Ja. Das finde ich irgendwie cool und man merkt auch, wenn man drin ist, dass es ein sehr, es riecht irgendwie gut und es fühlt sich gut an. Und genau, und die Wärme speichert es halt auch sehr, sehr gut. Genau, und das machen wir mit unserem Holz aus dem eigenen Wald. Und darüber wird auch das Wasser warm gemacht. Und genau, ansonsten haben wir halt sehr viele Solar- und Photovoltaikanlagen im Dorf. Und wir produzieren natürlich mehr, als wir brauchen im Sommer. Und speisen damit natürlich auch was in die Region. Und wir sind halt mit einem Ökostromanbieter so verbunden, weil man das ja so sein muss. Und genau, das ist so ganz runtergebrochen so unser Energiesystem. Und was so jetzt unseren Wasserverbrauch, das ist jetzt schon wieder ein Step weiter, aber dadurch, dass wir Komposttoiletten haben, haben wir halt auch einen geringeren Wasserverbrauch als der Bundesdurchschnitt. Und das ist natürlich auch sehr gut. Und mit dem Biogas, da sind wir ehrlich gesagt sehr in den Anfängen. Wir haben eine kleine Biogasanlage und wir experimentieren da noch so rum. Und manchmal auf Festivals, da werden Pfannkuchen mit Biogas halt gemacht. Und wir haben jetzt auch bei dem Feuerwehrfest, Volleyballturnier von der Freiwilligen Feuerwehr ist das organisiert hier in Poppau. Das ist unser nächstes Dorf, unsere Gemeinde. Da haben wir das Wasser heiß gemacht mit Biogas und haben abgespült. Das war dann ziemlich cool, weil keine Wegwerfteller und so verwendet wurden. Jeder musste sein Geschirr selber mitbringen und wir haben es mit Biogas-Energie heiß gemacht, das Wasser zum Abspülen. Das war witzig. Und das ist dann halt so ein riesen Ballon, der da so liegt und irgendwann packen wir da eine Bierbank drauf, damit wieder Druck ausgeübt wird. Also wir starten mit diesen Experimenten.
Ich kann mich noch erinnern, irgendwie war das 2015 oder 16, da gab es so eine Rallye an Mitgliederzahlen, irgendwie auf, ich glaube, auf 300 BewohnerInnen zu kommen. Also, weiß ich nicht, ich glaube, Tempelhof hatte irgendwie so eine richtig krass ansteigende Anzahl an Bewohnern und Siebenlinden auch. Und irgendwie, wie viel sind das jetzt? Also, kannst du da so mal ein bisschen durch die Geschichte wenn du die Zahlen zusammenkriegst, wie diese die Leute, die dort wohnen, wie das angestiegen ist, die Mitgliederzahl oder BewohnerInnenzahl und wie viel ihr jetzt seid?
Tatsächlich ist es nicht so krass gestiegen, wie ich es erwartet hätte. Also ich bin ja nun auch schon fast 20 Jahre hier. Und es hält sich immer so ein bisschen die Waage zwischen 140 und 160. Davon sind natürlich auch sehr viele Kinder, ne? Wir haben auch meistens so 30 bis 40 Kinder, je nach Geburtenstärke und so weiter. Und ich finde das interessant. Also ja, wir haben auch diese Zielgröße mit den 300. Unser Gelände ist dafür ausgelegt, unser Bebauungsplan und wo Häuser stehen werden sollen und so weiter. Also das ist ja schon vordesignt, wie wir das unterbringen können und wie viel Land wir dafür brauchen und so weiter.
Man darf natürlich auch nicht zu schnell anwachsen. Das ist natürlich ja auch schwierig, weil wachsen ist leichter als schrumpfen. Und je nachdem, was gibt ja auch Menschen, die man dann damit anzieht, die man vielleicht dann so viele Hausgeister, wo man dann auch, wenn die eine kritische Masse erreichen, dann kann aber auch mal so ein schönes Projekt auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Ja, das stimmt. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass Schrumpfen leichter ist als Wachsen, ehrlich gesagt.
Nee, Wachsen ist leichter als Schrumpfen.
Ach so. Wachsen ist leichter
als Schrumpfen. Also man kriegt, man kriegt schneller irgendwie Leute, die dazuziehen, die man dann begeistert und dann bleiben die vielleicht kleben und dann ist man irgendwie 300, aber man merkt, es funktioniert gar nicht und dann kann man die Leute ja nicht mehr rauswerfen. Dann sagt man, oh, scheiße, wir werden gerne 160 oder die 100 Leute, die dazugekommen sind, die passen einfach nicht hierher. Also braucht er natürlich dann auch einen guten Onboarding-Prozess irgendwie.
Ja, that's true. Ja, genau. Also tatsächlich haben wir einen guten Onboarding-Prozess. Den haben wir natürlich auch modifiziert über die Jahre, weil die Romantik, die Illusion eines jeden Menschen, die Sehnsucht, warum möchte ich in Gemeinschaft ziehen, die ist ja mein Antrieb. Und das kann nicht unbedingt, es muss nicht deckungsgleich sein mit der Realität. Und gerade im Sommer bei uns ist das alles so schön, wenn alles so satt ist und die Menschen sind draußen und es passiert so viel Leben. Und da ist es sehr leicht zu sagen, boah, geilster Platz der Welt, ich möchte da hinziehen. Und dann aber zu merken, okay, die haben ja normale Konflikte, das sind auch stinknormale Menschen mit eigenen Prozessen. Und Winter ist schon mal eine ganz andere Nummer bei uns. Deswegen gibt es bei uns einen bestimmten Annäherungsprozess, der eher auf Langsamkeit und Bedächtigkeit ausgelegt ist, um das wirklich genau zu prüfen. Das ist eher so wie bei einer Heirat. Man sagt, hey, schauen wir mal, wie sind denn eigentlich die Konditionen? Fühlt sich das gut an? Fühle ich mich sozial aufgehoben? Kann ich mir das leisten? Ist genug Wohnraum da? Und das ist bei uns der limitierende Faktor, by the way. Also wir haben nicht genügend Wohnraum für tatsächlich die Menschen, die interessiert sind.
Ich dachte, ihr seid auf 300 ausgelegt.
Ja, aber wir haben noch nicht die Wohnhäuser. Also unser Projekt ist ja ein Neubauprojekt. Das heißt, wir müssen produzieren, wir müssen Häuser produzieren. Und wir sind noch nicht an diesem Punkt, alle unterbringen zu können. Und unser Bauen hat sich auch sehr verändert über die Zeit, weil wir früher gedacht haben, wir müssen möglichst viel Aufenthaltsfläche, also Wohnzimmer, Küchenraum in den Häusern installieren und kleine Zimmer, weil man will ja Gemeinschaft und WG leben. Und ja.
In der Anfangszeit womöglich, ja. Aber
genau, also in der Pionierzeit war das noch so ein bisschen anders und jetzt merken wir schon, wir haben so viele Bewegungsräume, es ist eher wichtig, auch mal einen Rückzugsraum zu bekommen und zu haben. Und da verändert sich das Bauen gerade.
Ja, spannend. Was habt ihr für Entscheidungsfindungsprozesse? Wie macht ihr, seid ihr soziokratisch? Habt ihr irgendwelche besonderen Techniken, wie ihr das macht? Und mit den, keine Ahnung, 160 Leuten, die ihr da jetzt, 130 Leuten, die ihr da jetzt seid, kommt ihr regelmäßig zusammen oder habt ihr Arbeitskreise, die regelmäßig zusammenkommen? Wie sind die Kinder da integriert? Haben die auch eine Stimme? Da erzähl doch mal gerne was, das ist auch sehr spannend.
Ja, also wir haben einmal im Monat eine sogenannte Vollversammlung und jeder von uns, der in der Genossenschaft Mitglied ist, hat ein Stimmrecht. Und wir entscheiden mit 2/3 Mehrheit und Vetorecht. Die Vetoträgerinnen ballert es aber auch nur rein, wenn diese Person klar hat, was die Konsequenzen sind. Das heißt nämlich, ich muss innerhalb von 4 Wochen einen Alternativvorschlag erbringen oder erarbeiten oder alle Vetos tragen.
Damit man es nicht als Blockademittel nutzen kann, oder wie?
Bitte?
Damit man es nicht als Blockade
richtig, genau, damit man sich kann. Genau, also eine vetotragende Person hat eine Verantwortung und wenn ich die klar habe, dann kann ich nicht einfach nur Prozesse blockieren, weil ich halt gerade keinen Bock habe. Und in die Vollversammlung kommen aber auch wirklich mehr Essenzen. Früher war die ganz lang, hat einen ganzen Tag gedauert und wir haben alle zusammengehockt und ganz, ganz früh war auch noch Konsens. Hat dann natürlich irgendwann nicht mehr funktioniert. Und da haben wir über jeden Pups da diskutiert. Also das war wirklich sehr anstrengend. Und das nimmt Energie für das, was wir eigentlich brauchen, nämlich dieses Projekt aufzubauen. Und dann haben wir ein Redesystem installiert. Das wählen wir einmal im Jahr auf sogenannten Intensivzeiten. Also wir kommen auf jeden Fall 3-mal im Jahr zu Intensivzeiten zusammen. Intensivzeit bedeutet für uns, wir nehmen uns eine Woche meistens, eine halbe Woche, je nachdem, Zeit, um als Gemeinschaft in bestimmte Prozesse zu gehen. Und die Überschrift kann sein Ökonomie-Intensivzeit zum Beispiel, hatten wir jetzt im März. Da geht es dann darum, wie ist denn unser ökonomisches System eigentlich? Wie sind die Löhne verteilt? Brauchen wir hier ein Bieterverfahren? Brauchen wir das? Müssen wir hier Kosten reduzieren? Darüber ins Gespräch zu gehen und das ist wichtig, um das auch wieder anzupassen an das Jetzt. Und meistens holen wir uns da auch eine Supervision, eine externe Moderation, weil wir natürlich in unseren eigenen Prozessen sehr verstrickt sind dann manchmal. Also nicht auf negative Weise, wir haben die Skills, aber trotzdem ist es auch gut, wenn jemand von außen uns einen Input gibt. Und genau, und einmal im Jahr, im Januar, haben wir eine Räte-Intensivzeit. Und das ist dann, da wird dann immer neu gewählt. Also die Räte sind für ein Jahr benannt, gewählt. Und wir haben einen Baurat zum Beispiel. Das sind dann Leute, die sind kompetent zum Thema Bauen. Dann haben wir einen Ankommensrat. Die kümmern sich um die Menschen, die zu uns ziehen wollen. Ist genug Wohnraum da? Was brauchen die? Welchen Status brauchen die gerade? Sind die in der Probezeit? Sind sie nur Gemeinschaftsgast für 2 Monate? Dann gibt es den Freundeskreisrat, heißt das. In dem bin ich drin. Das ist der Bildungsbetrieb. Wir haben ja einen gemeinnützigen Bildungsbetrieb in Siebenlinden. Und so gibt es verschiedene Räte mit verschiedenen Kompetenzen. Und diese Räte sind auch in einem bestimmten Maße entscheidungsbefugt, weil wir halt diese Vollversammlung, von der ich eingangs sprach, entschlacken wollen. Also das heißt, der Rat kann einen Beschlussvorschlag erarbeiten und dann entscheidet der Rat selber, muss das in die VV oder ist es auch okay, wenn wir das entscheiden? Und so weitragende...
Dafür muss man natürlich vorher den Souveränitätsbereich von diesem Rat in der Vollversammlung definieren. Dann kann man sagen, okay, bis, keine Ahnung, 30.000 Euro kann der Baurat erstmal selber entscheiden, hat er seine Souveränität und dann muss das nicht immer wieder reingeführt werden. Aber falls es das übersteigt, müsste man es wieder in die Vollversammlung einbringen.
Genau, also dafür haben wir ein gutes Gefühl, was ist jetzt, was muss sozusagen aufs große Spielfeld und was muss da entschieden werden und was halt nicht.
Ja, klingt nach einer eigentlich soziokratischen Organisationsstruktur im Großen und Ganzen, ja.
Ja, also wir versuchen es sehr basisdemokratisch auf jeden Fall und Soziokratie nehmen wir natürlich auch gerne ran und wir lassen uns natürlich auch inspirieren von neuen Dingen, die es so gibt. Ob das jetzt Gemeinschaftsbildungsprozesse oder Entscheidungsprozesse sind, ist uns dann jetzt erstmal da egal, aber wir freuen uns, wenn wir natürlich auch zu Einigungen kommen und Soziokratie bietet natürlich diesen anderen Approach zu gucken, wo habe ich Widerstand, wo habe ich keinen Widerstand und wenn ich keinen Widerstand habe, ja, dann ist doch super. Das versuchen wir in den kleinen Gruppen schon mehr zu installieren, weil wir haben alle, wir sind so viele Leute, jeder hat eine Meinung zu einem bestimmten Thema, aber es ist auch total wichtig, klar zu haben, ich zum Beispiel, ich kann beim Bauen ja gar nicht mitreden. Warum sollte ich auch? Ich habe gar keine Kompetenz. Also überlasse ich das denen, die das haben und gehe da auch ins Vertrauen. Ich finde, das ist auch total wichtig in Gemeinschaft, den anderen dieses Vertrauen zu schenken, dass sie das vielleicht anders machen, aber das heißt nicht, dass es schlechter ist.
Das ist dann die kunstvolle Teilhabe. Du hast jetzt gesagt, ja, Intensivtage, die letzten waren zum Ökonomiebereich. Das ist auch sehr spannend. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Habt ihr eine gemeinsame Ökonomie? Und wie wirkt sich das aus? Wie geht ihr da vor? Was macht ihr da?
Also nein, wir als gesamtes Ökodorf haben keine gemeinsame Ökonomie. Es gibt einzelne Gruppen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und wir haben auf einem niedrigschwelligeren Level eine gemeinsame Ökonomie, nämlich eine Food Corporation. Unsere Lebensmittelversorgung teilen wir solidarisch und wir haben das jetzt im zweiten Jahr nach dem Modell der Solawis gelöst, also solidarische Landwirtschaft. Und haben uns das.
Da haben wir.
Ja, genau. Da haben wir die Antwort vielleicht auf die Quizfrage. Genau, und wir haben ein Bietverfahren installiert, weil wir haben um die 20.000 Euro Lebensmittelkosten. Das ist dann das, was wir vom Biogroßhandel beziehen, aber auch aus dem Garten und auch Non-Food wie Shampoo, Seife und so weiter.
Und das ergibt für 200 Leute, sagst du?
Ja, die ganz genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal ungefähr 200 Leute, ja. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Also wir haben auch Leute, die sich auf unser Sortiment, also da Mitglied sind, die aber nicht bei uns leben. Das ist ja total möglich. Man kann einfach Mitglied in diesem Naturwaren e.V. werden und dann in dem Laden einkaufen und die Sachen halt wie bei einer Biokiste, Gemüsekiste, das kann man schon machen. Das machen halt die wenigsten. Aber es gibt Leute, die es von außerhalb tun. Also wir haben einen Betrag X, den wir im Monat zusammenkriegen müssen. Und wir haben jetzt über dieses Bietverfahren das hingekriegt, dass wir in verschiedene Gruppen eingeteilt wurden, also ganz willkürlich. Und jede Gruppe musste halt auch einen Betrag X erwirtschaften, sage ich jetzt mal. Und so viele Runden drehen, bis sie auf den Betrag kommt oder sie kommen halt nicht auf den Betrag. Und
so
ich bin
nach diesem Solidarbieterinnen-System.
Genau. Also nach diesem Prinzip funktioniert das und das kann man ja auch auf andere Sachen auch anwenden. Ich finde das Prinzip super toll. Es fühlt sich total gerecht an und es fühlt sich auch nach Verbindung an. Also für mich ist es, wenn ich bei mir selber gucke, ich gebe so und so viel Geld aus, ich habe aber nur die und die finanziellen Ressourcen. Blöd, ich will nicht mehr geben. Aber dann bin ich in einer Runde mit Leuten, die vielleicht sogar mehr haben als ich, die das leicht geben können. Dann habe ich die Möglichkeit auch zu sagen, wow, cool, dann kann ich mich trauen zu sagen, ich habe gerade nicht so viel. Oder aber ich bin anders in der Situation. Ich habe gerade voll mega guten Job. Cool. Und jemand anders sagt, boah, bei mir ist es gerade so eng, dann kann ich in diese Situation kommen, dem anderen das zu schenken. Und für mich, ich feiere das immer mega. Also für mich war das so ein, boah geil, wir haben das gemeinsam geschafft. Und das kreiert so ein, Geld ist eine Währung und wir benutzen sie, um gemeinsam etwas zu schaffen. Und die Bedürfnisse auch zu hören, wer was wo braucht, finde ich auch super interessant. Es macht Weite und keine Enge. Und das braucht's mehr. In dieser Verbindung zu sein und in Kommunikation sein, das schafft in Menschen immer Weite. Und wenn ich nur bei mir selber gucke, dann bin ich eng. Ist eigentlich immer so. Und deswegen, das ist ein spannender Prozess. Und ich würde den super gerne, also das ist jetzt meins, Sophie ist ja mit niemandem noch abgesprochen. Ich finde das interessant, auf andere Sachen auch zu erweitern. Und zum Beispiel auf Löhne oder keine Ahnung. Also finde ich spannende Diskussion, was man damit alles noch so machen kann, um das gerechter und auch verbindender zu gestalten. Genau, die Kinder werden bei uns auch getragen bis zum Ausbildungseintritt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass wir uns als Gemeinschaft entschieden haben, den Kindersoli zu bezahlen. Also jeder erwachsene Mensch, egal ob diese Person Kinder hat oder nicht, zahlt den sogenannten Kindersoli.
Wie hoch ist der?
Der liegt um roundabout 40 Euro pro Kind und Monat. Also pro Erwachsenen, sorry. Jeder Erwachsene gibt das so rein. Und das heißt, das schwankt und vorher war das halt ein Fixbetrag, wie du sagst, so, und der hat jährlich variiert von dem auch, was wir an Lebensmittelkosten auch so hatten. von Verbrauchern, wie viele Menschen teilen sich das, ne? Also bei uns ziehen Menschen zu, dann ist ja klar, teilen sich wieder mehr die Kosten. Wenn wir Leute gehen, ist wieder anders.
Wie oft macht ihr dann so eine Runden? Müssen wir alle 2 Jahre, muss man mal.
Wir machen das einmal im Jahr. Wir legen das für ein Jahr fest. Und dann habe ich halt diesen Betrag, den zahle ich dann für ein Jahr fix. Das ist dann meine Flatrate sozusagen. Und für mich fühlt sich das richtig gut an.
Wo gehen eure Kinder zur Schule?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Regelschule hier in der Nähe. Da gehen ein paar Kinder hin. Die meisten gehen aber auf eine freie Schule, die circa 20 Kilometer weg ist. Die in der Gründungsphase des Ökodorfs, als wir noch nicht hier an diesem Platz waren, gab es so ein kleines Projektzentrum 20 Kilometer weg. Und da um die Ecke ist eine freie Schule gegründet worden und ein freier Waldkindergarten. Wir haben auch einen Waldkindergarten hier in Siebenlinden. Und das ist aber eine Grundschule, also diese Freischule, von der ich gerade rede. Und dann gibt es eine weiterführende Freischule in der nächstgrößeren Stadt Salzwedel. Da gehen auch einige hin. Es gehen aber auch Kinder in die Waldorfschule nach Wolfsburg. Das ist dann schon weit.
Habt ihr mal überlegt, zum Waldkindergarten noch eine freie Grundschule zu gründen und später noch eine weiterführende bei euch auf dem Gelände?
Ja, tatsächlich schon, ne? Hatten wir sehr konkret, wir hatten auch schon einen Verein gegründet dafür. Und es ist an mehreren Sachen gescheitert. Also einmal, dass wir kein Lehrpersonal bekamen. Plus, dass wir der freien Schule, die wir ja auch mal gegründet haben, in 20 Kilometer Entfernung, nicht die wenigen Kinder wegnehmen wollten. Also wir wollten dann diese Schule auch stärken.
Und kann die Schule von dort nicht umziehen zu euch? Ich meine, die ist ja schon genehmigt.
Ja.
Da braucht man nur die Räumlichkeiten, dann ziehen die einfach zu euch, wenn die meisten Kinder auf der Schule eh von euch sind.
Ja, ich meinte jetzt, die meisten Kinder aus Siebenlinden sind auf der Schule, aber das ist nicht, dass die meisten Kinder
von der Schule
von der Schule. Ja, you know what I mean. Ja. Genau, also das heißt, das sind natürlich auch die anderen Alternativdenkenden aus der Altmark, haben ihre Kinder da. Ich persönlich finde es total schön, weil es das eine super schöne Vernetzungsmöglichkeit gibt. Also ähnlich wie im Wendland gibt es einfach viele alternative Menschen in der Altmark und ich finde es schön, mit denen Kontakt zu haben und auch mit deren Kindern. Also ich unterrichte da auch, mache halt meine Tanzangebote als Elternteil. Also ich habe ein Kind in der Schule und das ist eine Mitmachschule. Das ist so diese Idee, dass wir da auch was reinschenken als Eltern. Und na gut, ich tanze, deswegen ist das für mich natürlich naheliegend, das zu schenken. Genau. Also das hat mehrere Gründe, aber letztlich wollten wir uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben und es war eben, wie gesagt, auch vom Personal, das zu finden, dann schwer und dann haben wir das begraben.
Von den 160 Leuten, die bei euch wohnen, habt ihr keine Pädagogin?
Doch, mittlerweile schon, ja. Doch. Ne? Aber die Initiative, von der ich gerade sprach, das ist auch schon wirklich sehr lange her. Bestimmt schon 10 Jahre.
Ja, okay.
Wenn ich das recht erinnere.
Insofern, in 10 Jahren verändert sich viel. Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu Konflikten. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, wenn viele Leute zusammen wohnen und vor allem auch mit vielen Themen zu tun haben, die außergewöhnlich sind, die jetzt nicht so der Norm entsprechen und Sachen in Frage stellen. Boah, in Gemeinschaften gibt's oft Konflikte, wenn es um Kinder geht, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Geld geht. Das sind ja alles Sachen, die ihr irgendwie auch thematisiert und auch thematisieren wollt. Und das braucht ja dann natürlich auch eine entsprechende Begleitung oder Struktur in Fällen, dass da an Weltbildern gerüttelt wird und die Leute dann irgendwie, ja, weiß nicht, in Situationen kommen, wo sie auch mal aneinander geraten. Was habt ihr da für Strukturen?
Ja, also bei uns gibt es natürlich Konflikte. Und ich würde behaupten, dass wir dadurch, dass wir uns zu bestimmten mit bestimmten Methoden versorgen, wie AB-Gespräche, Forum, weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal ausführen soll, was das genau ist, aber das sind, ja, sagen wir mal,
Ich habe noch so viele tolle Fragen.
Bitte?
Ich habe noch so viele Fragen.
Das sind tolle Kommunikationsmethoden, um auch mehr zu gucken, was ist es eigentlich bei mir. Und ich erlebe uns da schon sehr reflektiert. Und das heißt, dass man blafft sich da nicht einfach an und sagt, oh, ist voll scheiße von dir. Sondern nochmal zu gucken, okay, was hat's mit mir gemacht? Und dann mehr aus dieser Ich-Perspektive sprechen, was man auch beim Zwiegespräch tut. So, das hat das und das in mir ausgelöst, hat uns das gemacht. Wie fühlt sich's für dich an? Und klar, wenn die Emotionen hochkochen, dann muss man vielleicht schon auch mal auseinandergehen, ist ganz klar. Und wenn es gar nicht geht, gibt es eine Supervision und eine Mediation. Und zum Glück haben wir natürlich auch Leute, die das hier gut begleiten können, also die entsprechende Ausbildungen haben und die einfach kompetent sind in dem Bereich. Und insofern würde ich sagen, kriegen wir das relativ gut gebacken, wenn wir rausfinden, wo der Konflikt liegt. Also dadurch, dass wir hier zusammen leben und arbeiten, ist so immer die Frage, wo ist es denn eigentlich? Also, weil das eine hat Einfluss auf das andere. Du kannst nicht sagen, wir haben jetzt hier einen beruflichen Konflikt. Der kann aus dem beruflichen Kontext kommen, aber er spielt in das Persönliche rein, weil ich sehe die Person ja ständig. Oder gerade hier, was weiß ich, lebst mit deinem dann Ex-Partner hier zusammen, dann kommt neue Partnerschaft. Das ist nicht so wie draußen, wo man sagt, man sieht sich halt nur ab und zu, sondern du bist anders angehalten, das zu lösen.
Ja, du sitzt ja dann auch spätestens in der Vollversammlung, sitzt du dann wieder miteinander und dann hast du vielleicht auch einen Rat zusammen irgendwie. Ja,
beim Mittagessen, wir sehen uns alle beim Mittagessen.
Also du bist gezwungen zu lösen, du kannst ja nicht einfach aus dem Weg gehen. Oder hattet ihr auch mal so Situationen, dass ihr gemerkt habt, boah, da sind zwei Streithähne oder Hühner, die kommen sowas von gar nicht mehr miteinander klar, einer von beiden muss jetzt gehen, aber keiner von beiden will.
Ich erlebe das, dass sich das organisch entwickelt. Also natürlich gehen Leute und die gehen auch manchmal mit Groll, wenn irgendwas auf einer systemischen Ebene, strukturellen Ebene einfach nicht mehr passt. Das auf jeden Fall schon. Aber nee, solche Situationen erlebe ich nicht. Also normalerweise spüren wir sehr im Kontext, es ist Zeit zu gehen, es passt für mich nicht mehr. Man muss nicht gegangen werden. Das erlebe ich nicht so. Und das ist auch mit neu ankommenden Menschen, das, was du vorhin mal sagtest, mit Euphorie am Anfang und dann ist man schnell da. Aber ich erlebe es auch so, dann ist man auch schnell wieder weg. Ich erlebe es eigentlich nicht so, man bleibt dann hängen, sondern ich finde eher, drum prüfe, wer sich bindet, ist da eigentlich eine ganz gute Sache. Weil je genauer die Leute das abchecken, ob es für sie passt, desto nachhaltiger ist das, ist mein Gefühl. Und deswegen dauert das dann vielleicht auch länger. Ja. Weil diese Schnellschussgeschichten, die sind halt schnell wieder vorbei.
Ja, da ist dieser Onboarding-Prozess, der kann eigentlich dann auch nicht lang genug sein, um die Leute gut kennenzulernen. Aber muss man sich ja natürlich auch erstmal viele, viele, viele Erfahrungen als Gemeinschaft machen und auch up-to-date bleiben, um dann auch zu gucken. Also es gibt ja ganz viele, weiß ich nicht, dann hat man so Sachen wie Anastasia Familienlandsitz, mit deren irgendwie Leute mit einer rechten Denke kommen oder irgendwelche Verschwörungsmenschen oder Leute mit so unwissenschaftlichen Quatsch wie kolloidales Silber oder irgendwie solchen Esoterikgeschichten. Und da muss man ja als Gemeinschaft natürlich auch, irgendwo muss man ja eine Grenze setzen. Also was wollen wir und können wir integrieren und wo sind wir nicht bereit zu integrieren? Also das ist ja also wahrscheinlich spätestens bei, keine Ahnung, Menschen, die hart diskriminierend sind, kann ich mir, weiß ich nicht, habt ihr Bock, die zu integrieren oder grenzt ihr euch von denen ab?
Ja, also wir haben unsere Commitments auf jeden Fall. Wir sagen, okay, das gilt hier. Und so das Übermotto ist trotzdem Einheit in der Vielfalt. Also es ist ganz klar, dass wir bestimmte Sachen hier nicht haben wollen. Und das sortiert sich aber auch aus. Also ich glaube nicht, wir ziehen jetzt nicht per se was Bestimmtes dann an. Und Es ist aber natürlich auch so, wenn jemand hier ein bisschen spiri sein will, kann er doch auch spiri sein. Und wenn jemand es nicht sein will, dann ist es halt nicht so. Also das finde ich ist auch cool, dass wir hier jetzt nicht so dieses, es gibt eine Linie und du musst jetzt so und so sein und nur dann passt du hier rein. Der BWLer passt ja genauso rein wie der Yogist, sage ich jetzt mal. Also das ist ein sehr weites Feld. Weil wir wollen eigentlich ein Abbild der Normalgesellschaft auch sein, mit einer trotzdem klaren Ausrichtung. Und die steht für bestimmte Werte und für bestimmte Werte steht sie natürlich nicht. Und intern arbeiten wir natürlich auch immer wieder an unserer Vision, an unserer Mission, Unvereinbarkeitserklärung. Was bedeutet das für uns? Wo treffen sich die Meinungen von 150 Personen? Kriegen wir das hin, eine Message rauszugeben?
Aber ist es, also ja, ich verstehe das, finde ich voll gut. Ich bin jetzt nur so, ich nehme mal so eine kleine kritischere Rolle ein, um ein wirkliches Bild der Gesellschaft auch zu vertreten, bräuchtet ihr ja vielleicht auch eine gewisse Quote an Nazis bei euch im Projekt. Um das dann wirklich auch so, ja. 150 Leute komplett, können wir auf einen Nenner kommen? Aber dann wäre es heterogen. Oder dann hätte man, wenn man verschiedene Quoten aus verschiedenen, wenn man das definieren wollen würde, dann wäre man heterogen. Ich glaube oder ich fürchte, dass solche Gemeinschaften immer noch, solange es halt kein breiter gesellschaftlicher Konsens ist, dass Kommunen so aufgebaut sind, immer noch eher homogene Gruppierungen sind.
Ja, also ich meine, letztlich, wenn du bestimmte Werte formulierst und sagst, dafür stehen wir und dafür stehen wir nicht, dann sortiert sich eigentlich ja auch schon selbstredend was aus.
Ja.
Und ja, klar kann man jetzt sagen, damit wir ein realistisches Abbild der Gesellschaft bilden, müssten wir das vielleicht auch haben, aber
muss auch nicht sein.
Das ist absolut nicht das, was wir brauchen und wollen, absolut gar nicht. Und ziehen wir auch zum Glück nicht an.
Ja. Ja, obwohl ihr da auch im Osten seid. Habt ihr da Berührungspunkte? Habt ihr so mal Probleme mit Vandalismus gehabt oder so?
Nö.
Gut.
Nö, tatsächlich nicht. Sind wir auch ganz froh, weil wir sind ja auch ein, man kennt uns ja, ne? Also ja, ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt hier ein Privathaushalt sind. Unter
dem Radar fliegt, ja.
Wir sind ja ein öffentlich zugängliches Projekt. Und ich würde mal sagen, ja, wie du sagst, wir leben da in einer Gegend, wo es auch sehr viel Unzufriedenheit gibt und unser Ansinnen ist dann eher so ins Gespräch zu gehen und auch ja die Verbindung vielleicht auch zu halten, zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich hier gerade wichtig? Ja.
Ja. Wenn jetzt Menschen neugierig werden auf das Leben in einem Ökodorf, aber noch nicht so richtig wissen, wie kann ich jetzt den ersten Schritt machen? Was würdest du jedem und jeder raten, die oder der überlegt, in ein Ökodorf zu ziehen?
Schaust dir an. Also tatsächlich ist, ich kann unser Eurotopia-Buch empfehlen, also jetzt nicht, weil ich jetzt Werbung für Siebenlinden direkt machen will, aber dieses Verzeichnis, was wir schon seit vielen, vielen Jahren rausgeben, gibt einem schon echt einen guten Strang. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will in Portugal leben, aber in einer Gemeinschaft, dann kannst du da einmal durchblättern, Map von Portugal anschauen, da sind dann einfach die Pünktchen und da gibt es Gemeinschaften. Dann blätter ich in Portugal rum und sehe anhand eines kleinen Steckbriefs, aha, die stehen für gemeinsame Ökonomie, freiere Liebesformen, sind 10 Leute, ist das was für mich oder nicht? Und das finde ich gut, weil das ist ja, es gibt so viel und ich muss aber natürlich erstmal checken, was ist mir wichtig. Und für mich zum Beispiel war damals einfach dieses Ökologische, stand für mich an oberster Stelle. Das hat mich total angezogen. Und für andere Menschen ist es mehr das Soziale und die legen nicht so viel Wert auf Ökologie oder sagen, hey, nur gemeinsame Ökonomie, anders geht es für mich gar nicht. Dann suche ich mir halt so eine Gemeinschaft und ich würde erstmal empfehlen, was ist mir eigentlich wichtig, was ist eigentlich mein Antrieb, was suche ich denn überhaupt? Und der sollte nicht einfach nur sein, ich will halt nicht alleine sein. Denn die Illusion, in so einen Lebenszusammenhang zu gehen, die wird sich sowieso zerschießen. Und ich finde es besser, einen Reality-Check zu machen. Und den muss man für sich selber erstmal machen. Und dann sollte man, was viele Gemeinschaften haben, auch diese Infotage, Gemeinschaftskurs machen, um nochmal gegenzuchecken, ach krass, funktioniert irgendwie doch anders, als ich dachte. Und passt es strukturell auch für mich. Ne? Also will ich ländlich wohnen? Brauche ich dies? Brauche ich mehr Kultur? Habe ich Kinder? Also da hängen ja auch deine individuellen Umstände mit zusammen. Aber keine Schnellschussaktion, das habe ich ja vorhin schon mehrfach gesagt. Bitte auf keinen Fall. Ja, einfach gut prüfen für sich und dann hat es auch Bestand. Und dann suchst du dir auch das aus, wo du sagst, kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, 10 Jahre zu leben? Weil es ist dann schade, wenn man so viel Energie in eine Gemeinschaft reinsteckt, um dann festzustellen nach einem Jahr, scheiße, ist es doch irgendwie gar nicht, habe ich mir ganz anders vorgestellt.
Bei den meisten muss man sich ja auch noch einkaufen. Also braucht man ja auch für Genossenschaftsanteile oder ähnliches, braucht man ja auch ein bisschen Eigenkapital, sondern da auch rein. Schießt gut, man könnte das ja auch wieder zurückkriegen. Gerade bei Genossenschaften kann man das wieder raus. Aber das muss man ja auch erstmal haben. Also es sollte schon eine gute Entscheidung sein. Es gibt dann aber auch diese Veranstaltungen, ne, von ja. Gen und Next Gen für jüngere Leute, wo man hingehen kann und sich da von anderen, die auch schon Sachen angeguckt haben, beraten lassen. Eine Reise, Gemeinschaftsreiseberatung.
Genau, also das gibt es natürlich auch, diese Gatherings, wo man sich vernetzen kann und genau, und also Sockelbeträge haben eigentlich fast alle größeren Gemeinschaften, weil die genossenschaftlich organisiert sind und das braucht es auch, damit man überhaupt Infrastruktur erhalten kann oder Häuser neu bauen kann. Und ich habe es immer mehr so als Ökokredit gesehen. Also das Geld liegt da. Ich investiere es für was Gutes und ich krieg's wieder, wenn ich gehen möchte. Es fühlt sich für mich besser angelegt als irgendwo auf einer Bank.
Zumeist ist das so ein Betrag zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Wie viel ist das bei euch?
Das sind insgesamt 25, wenn man sich gleichermaßen in der Wohnungsgenossenschaft und in der Siedlungsgenossenschaft, das sind unsere zwei Genossenschaften, also wir haben insgesamt 4 Organisationen hier, den gemeinnützigen Verein Freundeskreis, die Siedlungsgenossenschaft, die sich für Grund und Boden, Infrastruktur, Landkauf engagiert, die Wohnungsgenossenschaft, die die Häuser baut und den Naturwahn, der so die Lebensmittelgrundversorgung stellt. Und genau, also wir wünschen uns schon, dass die Menschen in beiden Genossenschaften erstmal sind, damit beide Genossenschaften auch entsprechend beweglich bleiben können. Also auch wenn man im Bauwagen wohnt.
Ich habe noch zum Abschluss habe ich noch so ein paar ganz kurze oder Fragen, die du ganz kurz beantworten kannst mit einem Wort oder einem Satz. Hast du da noch Bock drauf oder bist du schon müde?
Nö, mach mal.
Wie entspannst du dich nach einem langen Tag in der Gemeinschaft oder nach der Arbeit? Hast du da irgendwas für dich, wo du sagst, boah, das mache ich total gerne am Feierabend als Ritual oder so? Wiederkehrende Aktivität.
Das ist sehr wetterabhängig und ja, saisonal abhängig. Also im Sommer, wenn die Waldbrandstufe das erlaubt, dann mache ich gerne vor meinem Wagen ein kleines Feuerchen. Und ansonsten mag ich es einfach mit meinen Freunden hier mich zu treffen. Also das ist das Geile. Ich wohne einfach mit meiner besten Freundin hier im gleichen Dorf und wir mit unseren Kindern und das ist so ein Geschenk. Also das mache ich total gerne. Und ja, hier gibt es ein Volleyballfeld, das mache ich auch ab und zu ganz gern. Wie gesagt, das ist sehr, sehr abhängig davon, was das Wetter so hergibt.
Was so geht. Hast du Offline-Tage?
Nee. Also meinst du jetzt Computer offline oder so, wo ich wirklich raus, Retreat-mäßig?
So Tage, wo das Internet aus ist bei dir oder wo du nicht Social Media checkst für 7 Linden oder?
Nö. Aber ich versuche mir mein Leben und Arbeiten so zu gestalten, dass sich das für mich nicht so, oh, hechel, ich brauche Wochenende, anfühlt. Also das ist für mich auch ein Schatz, in Gemeinschaft zu leben, dass sich das für mich nachhaltig anfühlt, so zu arbeiten. Ich bin nah an meinen Freunden, an meiner Gemeinschaft, an meinem Kind. Ich arbeite Dinge, die mir Bock machen. Und deswegen fühlt sich das nicht so wie ein Overkill an die meiste Zeit. Und trotzdem, klar, ab einer bestimmten Uhrzeit sage ich, ja, jetzt beantworte ich natürlich keine Mails mehr und bin jetzt auf Feierabend. Das ist schon klar. Das braucht hier, glaube ich, auch jeder. Also so dieses ständig on air, das tut niemandem gut. Und was ich für mich halt in Großgemeinschaft hilfreich finde, ist, dass ich meine eigenen Rückzugsräume für mich schaffe. Und ob ich dann einfach nur für mich bin, allein ein Buch lese, tanze oder so, das brauche ich auch, um zu rechargen, weil du hast ständig Kontakt in Gemeinschaft, du bist ständig irgendwie am Interagieren.
Mit den Leuten.
Und einfach allein zu sein, das ist richtig toll. Das,
ja, ist wichtig, sonst kriegst du ganz schön einen Hüttenkoller auch. kannst du dich an deinen ersten Gedanken nach dem Aufwachen heute erinnern?
Naja, ich war einfach saumüde, weil ich viel zu spät ins Bett gegangen bin und mein Kind raus musste. Ich habe gestern noch so eine Tanzperformance mir überlegt, bis zu spät, und das war halt klar, deswegen dachte ich mir so, oh, nee. Aber ich glaube, der zweite Gedanke war, ach, wird ein sonniger, wunderbarer Tag, so ein richtig schöner Siebenlindentag, so wie ich sie liebe.
Nice. Bist du eher Morgenmensch oder Nachteule?
Ich bin eine Nachteule. Ich geh gerne tanzen, ich meine, ist doch klar. Ich tanze nicht nur beruflich, ich tanze auch sehr gerne privat irgendwo.
Nur für dich.
Ja, und auch auf Partys und so, ne? Also das, ich geh gerne feiern.
Feiern.
Also das schließt sich nicht aus, Leute, in einem Ökodorf zu leben. Man kann auch trotzdem super gut feiern gehen und man kann trotzdem Spaß haben. Und ja. Das ist für mich zumindest so.
Hast du ein Morgenritual, was du machst, wo du sagst, boah, das ist meine Morgenroutine, ohne die kann ich nicht motiviert in den Tag starten?
Kaffee. Das auf jeden Fall, und joggen, durch den Wald laufen, das mache ich auch gerne.
Ja. Klimawandel, guckst du da mit eher großer Sorge oder sehr zuversichtlich in die Zukunft?
Also sehr zuversichtlich, das würde ich jetzt nicht bejahen. also ich mache mir, je nach Tagesform, ne? Also ich weiß, ich tue das, was ich tun kann, ne? Und ich lebe ja schon in einem Ökodorf. So, und ich mache mir viele Sorgen um mein Kind. Was dann ist, wenn ich nicht mehr da bin, was dann mit dieser Welt passiert und ich kann es nicht beschützen. So, das bewegt sich in mir. Und je nachdem, mit welchen Szenarien ich mich beschäftige, bin ich dann total in Panik oder halt nicht. Und für mich ist es so, es tut mir nicht so gut, mich zu sehr reinzuspulen. Und ich glaube, das geht uns natürlich allen so. Und trotzdem zu wissen, ich kann einen Beitrag leisten und ich muss aware sein. Und ich habe da neulich irgendwie was gehört, dass es das erste Mal ist seit, keine Ahnung, dass der Fleischkonsum in Deutschland so niedrig ist. Und es hat mich richtig gefreut. Ich dachte, das ist eine geile Bewegung an Nachhaltigkeit und dass veganes und vegetarisches Essen so etabliert ist, dass es uns das leichter macht. Und wenn es so leicht gehen könnte, bei anderen Dingen auch, zum Beispiel bei Verkehrswende, dafür ist der Abend jetzt zu spät, da könnte ich jetzt auch noch länger drüber schnacken, was das eigentlich, was man da machen könnte und was natürlich auch die Politik da tun könnte.
Ja, dann müsstest du doch mal ein Live mit Volker Wissing machen, das wäre vielleicht
ja viel fruchtbarer dann. Ja, genau. Das stimmt, aber ich meine, Menschen bewegen sich, wenn es attraktiv ist für sie.
Ja, oder wenn es die Notwendigkeit oder Betroffenheit gibt.
Ja, und auch wenn es finanziell leistbar ist. Das muss man auch sagen. Ich glaube, niemand will die Welt direkt zerstören. Unterstelle ich jetzt mal, okay. Und
ja, aber was, dann ist die Frage, wie macht man das dann natürlich? Entweder durch Subventionen, aber dann hast du den Staat, der sich einmischt. Wobei das vielleicht bei Krisensituationen angebracht ist, aber tendenziell ist es ja dann eigentlich auch freiheitlicher und schöner, wenn es auf den Schultern der Individuen beruht. Und dann kann man natürlich nicht staatliche Verbote oder Gebote oder Wirtschaftssachen so besonders lenken. Aber das ist eine sehr spannende Diskussion.
Das ist eine spannende Diskussion, ja. Umverteilung, Gleichberechtigung und so weiter, aber das ist ein anderer abendfüllender.
Anderer Abend. Vielleicht komme ich mal bei euch vorbei.
Termin und
schneiden wir das mal ab. Genau. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal in einem Satz beantworten. Wie bleibst du trotz schwieriger Themen optimistisch? Hast du da einen Lifehack für dich?
Einfach mit Menschen in Kontakt sein, die da auch nicht aufgeben, die trotzdem politisch aktiv sind, die trotzdem an was anderes glauben, hilft mir zu sehen, okay, und trotzdem tue ich, was ich kann. Und das ist das für mich das Mutmachendste. Weil wenn ich mich in die ganzen Szenarien so reinspiele, dann kann ich auch aufgeben. Dann kann ich auch sagen, ich lass es, scheiß drauf. Und dann bin ich aber nicht mehr menschlich. Und ich glaube, das ist das, was mich dann positiv hält. Und natürlich meine eigene Lebensfreude nicht zu vergessen, also dieses Feiern aus dem Dragon Dreaming trotzdem für sich selber auch einzuladen und zu sagen, und ich darf das Leben trotzdem feiern. Und das heißt, das sieht vielleicht anders aus als bei jemand anders, aber zu merken, boah, ich stolper hier aus meinem Wagen und ich höre die Vögel zwitschern und die Sonne scheint gerade und ich habe genug zu essen, geiles Leben. Also so dieses auch wieder in die Dankbarkeit kommen, was ist eigentlich wichtig gerade? Und das ist nicht monetär zu beschreiben. Und dann gehst du natürlich auch mit einem anderen Mindset raus und rein. Und das hilft mir, meine eigene Dankbarkeit für mein Leben und zu erhalten, ja.
Ja. Ja, so einen kleinen Tiefenökologie-Kurs von Joanna Macy könnte man dann einfach mal machen. Das würde auch helfen. Das ist ja eigentlich ganz cool, um mit dem Weltschmerz umgehen zu lernen und dieses Gewicht der Welt nicht mehr auf den eigenen Schultern zu tragen. Also es zu spüren irgendwie und das aber in sowas zu wandeln, dass man den eigenen Hebel in der Welt, dass man sich dem bewusst wird und da voll reingeht. Also das, ja, dafür ist diese Arbeit in der tiefen Ökologie Gold wert. Großartig für alle, die da an diesem Punkt gerade sind. Du hast vorhin gesagt, dass du auch gern liest. Was liest denn gerade?
Also ich lese ganz gerne quer mehrere Bücher.
Sachbücher oder Romane quer?
Nee, Romane lese ich tatsächlich nicht so. Ich lese viel über Bindungstheorien, Herkunftsfamilien. Sowas interessiert mich irgendwie, so menschliches Trauma. Ja, sowas finde ich super spannend. Und ich lese natürlich auch über Tanz, ne? Also Tanzgeschichte finde ich zum Beispiel super spannend. Und nee, Romano.
Buch empfehlen. Einmal ein Buch aus Tanzgeschichte und ein Buch, was du zu Gemeinschaft und Kommunikation empfehlen kannst?
Ja, also so ein Buch, was ich sehr gut finde, ist Auch alte Wunden können heilen. Und das ist von Dami Scharf. Das ist eine Traumatherapeutin, die ich sehr cool finde. Und ja, zum Tanz. Ist jetzt vielleicht nicht Tanzgeschichte, aber die Biografie von Royston Muldoon fand ich sehr beeindruckend. Das ist ein Mensch, der hat eine Bewegung geprägt, die heißt Community Dance, die sehr darauf basiert, dass jeder Mensch tanzen kann. Und der hat ein spannendes Projekt in Berlin gemacht und hat mit Kindern aus der Schule, die mit Tanzen noch nie was zu tun haben, geprobt. Und parallel haben die Berliner Philharmoniker das Sacre de Printemps, also dieses Frühlingsopfer von Stravinsky, einstudiert. Und die haben unabhängig voneinander geprobt und haben das dann bei einer so einer Aufführung zusammengebracht. Und sowas sind so Sachen, die ich halt mega impressive finde, wie Menschen Zugang zu Tanz finden können, obwohl sie denken, sie können ja gar nicht tanzen. Und dann so krasse Sachen entstehen, wo so viel Gefühl rüberkommt. Und genau, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und da gibt es einen schönen Film dazu, der heißt Rhythm Is It, um kleine Werbeschlaufe für diesen Film zu machen, ja.
Oh, weiter mit der Werbeschlaufe. Was hörst du für Mucke? Und gibt es ein Lied, was du immer wieder gerne hörst?
Also tatsächlich höre ich sehr gerne Reggae, Dancehall und Drum Bass. Das sind so meine Musikrichtungen privat. Und beruflich höre ich natürlich sehr viel querbeet, weil ich mit einem anderen Ohr da dran gehe. Und ich glaube, Drum Bass hören wenige Menschen, da würde ich jetzt gar nicht mal eine Empfehlung rausballern. Doch, eine Sache, das ist nicht Drum Bass, aber kann ich sehr empfehlen. My Moon, My Man von Feist. Das ist ein Klassiker. Das ist ein sehr schönes Lied. Ja, genau. Und beruflich höre ich mit einem anderen Ohr hin. Da höre ich immer, wie sind die Beats und kann ich eine Choreo dazu machen oder nicht.
Hast du noch andere Hobbys außer im Gemeinschaftsleben und Tanzen? Ist noch irgendwas, was dich sonst so mega fasziniert?
Ja, also so Persönlichkeitsentwicklungsthemen finde ich halt super spannend, ne? Und da so dran zu sein, was ist es denn eigentlich? Was bringe ich für Prägungen mit und warum agiere ich so und so? Damit beschäftige ich mich halt viel. Und sonst Hobbys. Ich bin gern auf Reisen. Ich reise super gerne. Ich bin gern unterwegs.
Wo geht's als nächstes hin?
Vielleicht nach Dänemark. Mal gucken.
Schön. Und jetzt, wenn du eine Sache von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnips auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
Krieg im Gaza, Krieg in Israel beenden.
Willst du nicht auch gleich noch Krieg in der Ukraine mitbeenden?
Würde ich auch gleich mitbeenden, ja.
Und in Afrika auch?
Ja, ich würde gerne alle Kriege beenden, aber wenn ich jetzt gerade sage, was mir gerade am nächsten liegt, dann würde ich gerne das beenden, ja.
Ja, hoffe ich, dass das in Erfüllung geht. Wir machen noch was. Du kannst dir jetzt was wünschen und alle, die zuschauen, das später gucken oder hören, sind herzlich eingeladen, dir den Wunsch zu erfüllen. Und wir gucken einfach mal, was das Universum so drauf hat. Und du kannst dir überlegen, was brauchst du? Brauchst du eine Fähigkeit, eine Unterstützung? Brauchst du Wissen, Informationen, eine Idee? Brauchst du Ressourcen? Gibt es irgendwas, was man dir Gutes tun kann? Dann kannst du das jetzt einfach mal raushauen.
Ich fühle mich schon so reich beschenkt und satt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir was wünsche.
Bist wunschlos glücklich.
Ich fühle mich gerade richtig gut, ja. Also
auch sehr schön. Das beweist ja, dass das Leben im Ökodorf nicht viel mit Verzicht zu tun hat. Wenn jemand einen Wunsch frei hat und sich gar nichts wünscht, dann spricht das ja eigentlich für extremen Luxus. Kannst aber auch nochmal nachdenken. Jetzt
ich versuche, aber es liegt mir nichts auf der Zunge. Und eigentlich soll man ja, wenn es einen kitzelt, das aussprechen und das, was kommt, aber es kommt nichts.
Du hast da hinten zwei Löcher in der Wand. Vielleicht wünschst du dir ein bisschen Spachtelmasse oder so.
Ja, oder das sind Dübel, Schrauben hier in meiner Bauwagenwand. Das sind keine Löcher. Hallo?
Oh, Entschuldigung.
Zu einem super tollen Bauwagen. Aber ja, das stimmt. Das ist mir nicht aufgefallen, dass da die Schrauben in der Wand sichtbar sind.
Bisschen
ja.
Drüber spachteln. Aber
schwierig bei der Holzwand, aber ja, kann ich vielleicht mal. Wenn ich Muße habe, dann mache ich das, ja. Aber meistens habe ich keine Zeit für so einen Kram, aber.
Keine Zeit für Details.
Das Gemeinschaftsleben ist ultra voll.
Ja, das glaube ich.
Von Haushaltsdiensten bis Mittagessen mit Leuten, ist alles gleich ja. Intensiv. Das ist nicht so, das ist Arbeit und Tschüss, sondern das ist alles so für mich gleichwertig.
Ständig. Omnipräsent. Ja, und wenn man dann noch ein Kind dazu hat und dann auch noch die Freunde da sind, und, also Familie und Freunde an einem Ort sind und Arbeitsleben an einem Ort ist und man irgendwie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft des Dorfes ist, in dem man lebt, wo man auch noch Verantwortung drin hat, dann ist ja von morgens bis abends eigentlich immer irgendwie was los, wenn man will.
Wenn man will, ja. Wenn man will, kann man von morgens bis abends Sachen tun, zu Themenabenden gehen, Matinees besuchen. Also, es sind ja sehr viele thematische Dinge hier auch am Laufen. Ne? Wenn dich was interessiert, kannst du hingehen oder selber einladen.
Wann ist die nächste Veranstaltung bei euch, wo Fremde reinschnuppern können?
Also wir haben einmal im Monat das Sonntagscafé. Das war jetzt schon, weil das ist immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist ganz nett. Das ist so ein Regionalcafé, wo es nicht nur Kaffee und Kuchen gibt, aber auch Vorträge von letztens war von der Bürgerinni Vortrag oder Wildkräutersammlung, unterschiedliches. Das ist jetzt natürlich erst wieder Anfang Juni, am ersten Sonntag des Monats. Da muss man sich auch nicht dafür anmelden. Das ist für viele Menschen ganz praktisch, weil so manchmal dieses, ich will es eigentlich schon mal kennenlernen, aber Hürde. Also fühlt euch eingeladen zu kommen. Das ist ganz offen und es gibt eine Führung durchs Dorf und es ist ganz nett, um mal reinzuschnuppern, so ein bisschen den Vibe zu fühlen. Und ansonsten, unsere Seminare sind ja alle öffentlich. Ne? Also man kann zu jeglichem Seminar zu uns kommen, wenn man mag. Die sind ja mit unterschiedlichen Themen besetzt. Ob das jetzt, du hast Permakultur vorhin angesprochen, wir haben natürlich auch was zu Strohballenbau, Ökodorf kennenlernen allgemein, für Leute, die wissen wollen, wie funktioniert das, wie habt ihr das aufgebaut, vielleicht sogar zuzugsinteressiert sind. Und ja. Genau, also sehr, wir sind sehr offen auf jeden Fall für Menschen, die kommen und was mit uns machen wollen.
Dann würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser faszinierendes Gespräch mit Sophie Willert nähert sich auf jeden Fall jetzt langsam doch dem Ende nach gut anderthalb Stunden. Ich danke dir vielmals, Sophie, für deine Zeit, dass du heute hier warst und uns so leidenschaftlich von deinem Leben und Wirken im Ökodorf berichtet hast, schon seit Jahren. Mit 19 bist du da
hängen geblieben. Jahrzehnten schon fast.
Jahrzehnte, das wollte ich jetzt nicht sagen. Genau, ja. Seit Jahrzehnten, ja. Also wer besser geeignet als Interviewpartnerin heute für das Gespräch als du. Vielen Dank dir. Und ich finde, wir haben heute viel über das Zusammenspiel von ökologischem Bewusstsein und Gemeinschaftsleben erfahren. Und Sophie hat uns Einblicke in die Praxis zum Beispiel von Gemeinschaftsbildung und Permakultur, Kommunikation, Entscheidungsfindungsprozesse und allem dem, was in einem Ökosystem Ökodorf so eine Rolle spielt, gegeben. Ja, wie sich das tägliche Leben dort abspielt und sich alles ineinander integriert. Und wir haben gleichzeitig gesehen, wie ja die Gemeinschaft harmonisch mit ihrer Umwelt auch zusammenarbeitet und Kontakte nach außen knüpft, um sich nicht abzukapseln und eine eigene Parallelwelt zu erschaffen, sondern ja ein Modelldorf abbilden möchte, um andere zu inspirieren, das nachzumachen, sich dem anzuschließen, das zu kopieren, zu kapieren und zu kopieren, wie ich glaube Viktor Schauberger das sagen würde. Also fies Engagement und ihre Projekte im Bereich der Tanzpädagogik im Einklang mit den ökologischen Prinzipien finde ich auch sehr inspirierend. Hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, aber die Zeit ist kurz. Aber vielleicht machen wir das irgendwann nochmal zu Kunst und Kultur im Ökodorf und vielleicht auch zu Verkehrspolitik. Das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht können wir das nochmal machen. Ja, und ihre Geschichten und Erlebnisse im Ökodorf sind wirklich ein lebendiges Beispiel dafür, wie man individuelle Leidenschaften mit auch gemeinschaftlichen und ökologischen Zielen verbinden kann. Ich glaube wirklich fest dran, dass wir alle von Sophies Erfahrungen lernen können, sei es in Bezug auf nachhaltiges Wohnen oder gemeinschaftliches Zusammenleben oder die Integration eben von Kunst in die Umwelterziehung. Also nehmt die Inspiration aus diesem Gespräch heute gerne mit und lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir ähnliche Prinzipien in unser eigenes Umfeld integrieren können. Also danke, dass ihr heute dabei wart und seid gerne gespannt auf die nächste Episode. Da werden wir wieder eine spannende Perspektive zum Thema nachhaltigen Leben erkunden. Und ganz konkret wird das sein nächsten Montag wieder um 20 Uhr. Dann mit Andreas von Vagabundo Tiny House. Und da geht es dann natürlich um das Thema Tiny House bauen. nächsten Monat, 20 Uhr. Also bleibt neugierig, engagiert und erinnert euch, wir können alle Teile der Lösung werden, sein oder bleiben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Sophie.
Danke.
Wünsche einen schönen Feierabend.
Auch so.